Schön, dass du da bist bei Boost Your Career, Sister. Ich bin Gabriele Strudel-Sollack, Kommunikationsarchitektin, Autorin und Leadership Coach. Und in diesem Podcast, da zeige ich dir praxisnah, wie wir Frauen sichtbar, wirksam und karriereklar werden. Und mit Macht so richtig klug und konstruktiv umgehen. Damit du im Job nicht nur mitläufst, sondern mitgestaltest, gehört wirst und deine Karriere so richtig in Schwung kommt. Boost Your Career, Sister. Willkommen bei Boost Your Career, Sister. Ich bin Gabriele Strudel-Sollack und das ist der dritte Teil unseres Themenzykluses zum Thema Entscheidungen treffen. Heute geht es darum, was nach einem guten Gespräch kommt. Also nicht nur war dieses interessant, sondern vor allem, was bedeutet das jetzt für uns, für unseren Berufsalltag, für unsere berufliche Rolle, ja, und für die nächste mutige Bewegung. Der zweite Teil war mit Julia Pfneißl-Mauritz und sie ist Minerva-Preisträgerin, Unternehmerin und gestaltet Kongressformate, die sehr individualisiert sind. Sie hat auch ihre beruflichen Entscheidungen nicht romantisiert oder dramatisiert, sondern ganz klar gezeigt, eine gute Entscheidung ist meistens nicht entweder Kopf oder Bauch, sie ist oft beides. Und sie verlangt ganz schön nach Selbstführung, mehr als wir uns oft eingestehen. Mich beschäftigt unser Gespräch, weil Julia keine 0815 Antworten gegeben hat, im Gegenteil. Sie hat nicht so getan, als wären gute Entscheidungen immer so sonnenklar. Sie hat auch nicht davon gesprochen, wir müssten alle nur ein bisschen mehr Mut haben und dann wird schon alles gut werden. Nein, im Gegenteil. Sie hat offen davon erzählt, dass auch bei ihr die großen Entscheidungen Ängste hervorrufen und sie hat sogar das Wort Panik verwendet. Dass die ersten Wochen nach so einem großen Sprung auch wirklich mal die Hölle sein können. Dass Unsicherheit nicht automatisch bedeutet, dass die Entscheidung falsch war. Genau das war so glaubwürdig an unserem Gespräch. Es hat auch einen Moment gegeben, der mich auf einer ganz anderen Ebene berührt hat. Und zwar war das die Stelle, an der Julia Pfneißl-Mauritz über ihre Großmütter gesprochen hat. Genauer gesagt, über die Namen ihrer Großmütter. Julia heißt mit ihrem vollen Vornamen Julia Martha Luise. Und das sind die beiden Großmütternamen. Und auf meine Frage hin, ob diese Frauen jetzt irgendwie mit am Tisch sitzen, wenn sie Entscheidungen trifft, dann hat sie sinngemäß gesagt, wir sitzen ja ohnehin immer mit den Menschen am Tisch, die uns wichtig sind.
Ich würde das jetzt gar nicht auf meine zwei Omas beschränken. Ich glaube, wir sitzen ja sowieso immer mit den Menschen, die uns wichtig sind. Also die sind sowieso immer dabei, wenn es um diese ganz wichtigen Entscheidungen im Leben geht.
Für mich war das ein Augenblick, wo ich so innerlich genickt habe. Wir treffen Entscheidungen nie ganz allein. Auch dann nicht, wenn wir physisch vielleicht allein im Büro sitzen oder wenn niemand mitredet. Und so ganz unesoterisch gesagt, wir haben oft so etwas wie innere Stimmen in uns, also Erfahrungen und Loyalitäten, Vorbilder, Sätze, die wir gehört haben und Möglichkeiten, die damit impliziert sind und auch Grenzen, die damit manchmal verbunden sind. Mich haben diese Namen der Großmütter auch an meine eigene Biografie erinnert. Ich trage zum Beispiel denselben Vornamen wie meine Großmutter mütterlicherseits. Sie ist zwar schon vor meiner Geburt gestorben, ich fühle mich trotzdem sehr nahe, auch über die Stories, die ebenso von ihr erzählt worden sind und irgendwie mir mitgegeben worden sind. Sie hat einen ungeheuren Drang gehabt nach Weiterbildung und hat zum Beispiel auch durchgesetzt, dass sie als einzige von vielen Geschwistern tatsächlich eine solide Ausbildung als Modistin bekommen hat. Sie hat dann in eine Akademikerfamilie eingeheiratet und gemeinsam mit ihrem Mann eine Fahrschule geleitet. In den 1940er Jahren, als das eben war, da gab es in Wien nur zwei Fahrschulen. Eben diese Fahrschule Ilming, das war eine davon. Und meine Großmutter, die Gabriele Ilming, die war eine großartige Didaktin. Also da ist bekannt, dass die Schülerinnen und Schüler wirklich am kürzesten Weg von ihr zum Führerschein gebracht worden sind. Es gibt auch diese Erzählungen, dass sie einfach ihre 5 Kinder ins Auto gepackt hat, stundenlang nach Vorarlberg gefahren ist, um dort in einem Bildungshaus Vorträge zu halten zum Thema Familie und Erziehung und die Kinder eben am Bergbauernhof herumgetollt sind. Wenn ich heute auf sie blicke, dann denke ich, auch sie hat keinen typisch weiblichen Rollenrahmen, in den sie hineingepasst hätte. Und vielleicht ist das ja überhaupt ein viel zu kleines Bild, das wir oft von Erfolg haben. Nicht die einzelnen Ausnahmefrauen, sondern ein Kreis von Frauen, der einfach weiterwirkt. Und ich mag diesen Satz so sehr. Behind every successful woman, there is a circle of women. Deshalb lohnt sich genau diese Frage. Wer sitzt denn innerlich mit am Tisch, wenn du Entscheidungen triffst? Wer hat dir vorgelebt, dass etwas möglich ist? Und wer hat dir vielleicht auch beigebracht, besser klein zu bleiben, vorsichtig zu sein, erst noch mehr Beweise zu sammeln? Denn Entscheidungen sind ja nie nur rational. Sie sind biografisch, sie sind emotional, sie sind kulturell geprägt. Und sie sind oft viel enger mit unserer Herkunft verbunden, als uns das lieb ist. Ich greife jetzt ein paar Statements aus dem Gespräch mit Julia heraus und Learnings, die wir daraus direkt mitnehmen können. Julia hat beschrieben, wie sie große Entscheidungen trifft. Sie hat gesagt, zuerst wird durchgerechnet, wirklich solide. Also mit Businessplan, Kalkulation, Realismus. Und wenn das steht, dann legt sie den Plan in die Schublade, schläft darüber und hört danach bewusst auf ihr Bauchgefühl.
Als das aber dann fertig war, war es so, dass ich mir immer kurze Zeit genommen habe, diesen Plan in die Schublade gelegt habe und drüber geschlafen habe. Und dann habe ich, wenn ich gewusst habe, dass es von der Kalkulation her und von allem her funktionieren könnte, dann habe ich ganz stark auf mein Bauchgefühl gehört. Und dann habe ich mir gedacht, okay, möchte ich das machen? Ist dieser Reiz, es zu machen, so groß, dass ich das jetzt aufgebe, was ich jetzt gerade habe?
Das klingt doch wirklich gediegen und souverän. Denn es gibt tatsächlich 2 Stolpersteine, in denen wir uns stattdessen befinden könnten. Also 2 so problematische Enden von einer Skala. Entweder rein rational zu entscheiden und damit im Analysieren sich zu verlieren, oder das zweite Ende, sehr klar etwas zu spüren, aber der eigenen Wahrnehmung nicht zu trauen und hin und her zu überlegen, bis die Energie auch wieder verpufft ist. Und was Julia beschreibt, ist etwas Drittes, so eine integrierte Entscheidung. Also nicht zuerst der Kopf und dann wird der Bauch abgeschafft und auch nicht, ich mache einfach nur das, wonach mir gerade ist, sondern ich gebe der Entscheidung eine Struktur. Ich prüfe, ob sie tragfähig ist und dann frage ich mich, will ich dieses Leben wirklich? Will ich in diese Richtung? Hat das Zugkraft für mich? Das ist aus meiner Sicht ein ganz zentraler Selbstführungsaspekt. Und etwas ganz Wichtiges sagt sie so, das ist dieses in die Schublade legen. Also das ist psychologisch natürlich hochwirksam, weil gute Entscheidungen eine Reifezeit brauchen. Die sollte natürlich nicht ewig sein, aber doch einen Moment, den man sich dafür auch Zeit nimmt. Denn jetzt im Alltag, also nicht die großen Entscheidungen, aber wenn wir unmittelbar nach den Excel-Listen und Diskussionen und Druck und Terminen und Erwartungen noch am selben Abend eine endgültige Entscheidung erzwingen wollen, nur damit das schnell vorbei ist, dann entscheidet man natürlich oft aus einer Übersteuerung heraus. Also eher so eine Reaktion, damit sich der Schreibtisch etwas leerer anfühlt. Aber, und das ist der wichtige Punkt, diese Zeit, um Entscheidungen zu treffen, die darf schon begrenzt sein, sonst wird aus so einer Reifezeit ein Nebelraum. Dann kreisen die Gedanken, Und die werden eben nicht verdichtet, sondern eher so zerfleddert, zerfasert. Wir haben dann eher so das Gefühl, es ist unentscheidbar und gleichzeitig aber wäre es dann doch ganz wichtig. Als gutes Beispiel denke ich auch an eine Teilnehmerin von meinem Female Leadership Programm. Sie kam im September mit der einen Frage: Should I stay or should I go? Also sie ist eine sehr kluge, top qualifizierte Expertin gewesen. Und sie hat das Unternehmen total mögen, für das sie gearbeitet hat. Also sie konnte es wirklich wertschätzen und hat die Unternehmenskultur sehr gemocht. Das hat sie auch sehr lange zum Bleiben motiviert. Also alles war gut. Es war kein toxischer Fall, kein Notausgang notwendig. Aber sie hat auch ganz klar gesehen, der Schritt von der Expertinnenrolle in die Führungsfunktion, das war dort auf absehbare Zeit eben nicht möglich, weil diese relevante Position, die war besetzt. Und damit hat sich kein Laufbahnpfad für sie gezeigt, den sie gerne gegangen wäre. Und sie hat sich eine Deadline gesetzt, diese Entscheidung bis Dezember zu treffen. Dieses bleibe ich in der Expertinnenrolle ist ja auch etwas, was mich glücklich macht. Oder werde ich mich verändern, damit ich in die Führungsrolle gehen kann? Und sie hat eben nicht gesagt, na, ich werde mal schauen, da spüre ich noch hinein, sondern es war ganz klar, bis Ende des Jahres werde ich mich entscheiden. Und so kam es dann auch. Also am Anfang des Jahres hat sie dann gekündigt und eine bewusst geplante Auszeit für die ganze Familie organisiert, hat sich dann beworben und es hat wunderbar geklappt, dass sie in ihrem Fachgebiet eine Leitungsfunktion bekommen hat. Sie kann dort gestalten, ihre Footprints setzen. Ja, und was damit natürlich einhergeht, ist auch immer ein höheres Gehalt. Auch das macht Spaß und Freude. Es ist jedenfalls ein wunderbares Beispiel dafür, was passiert, wenn man Entscheidungen nicht nur analysiert und fühlt, sondern auch einen zeitlichen Rahmen gibt. Deshalb die Frage mal, welche Entscheidungen braucht es bei dir gerade mit diesen drei Schritten? Prüfen, weglegen, entscheiden. Und vielleicht weißt du dann auch, wann du die Entscheidung treffen möchtest. Julia sagt auch sehr ehrlich, dass große Entscheidungen bei ihr nie leicht waren. Sie spricht also von den Ängsten, die auftauchen, bis zur Panik. Und dass die Zeit nach der Entscheidung oft alles andere als leicht war.
Und ich habe diese Entscheidungen sehr bewusst getroffen. Ich habe sie dann getroffen, aber es war dann einfach schon so, dass wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann waren die ersten Wochen einfach auch wirklich die Hölle. Das muss ich auch ganz ehrlich so sagen, ja. Weil da kommt ja die ganze Palette, und es war jetzt nie so, dass es jetzt finanziell irgendwie schwierig war, aber da kommt die ganze Palette von, was bedeutet das jetzt für mein Umfeld, für mein familiäres Umfeld, wird das alles funktionieren? Schaffe ich es, die Leute gut mitzunehmen, auch beruflich? War das der richtige Schritt oder nicht? Also ich glaube, das ist schon wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht so, dass ich diese Entscheidungen getroffen habe und dann war das leicht. Also es war wirklich alles andere als leicht.
Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, wie entlastend wäre das, wenn das viele Frauen hören würden. Denn mitunter verwechseln wir die Angst, als wäre es sowas wie ein Stoppsignal. Nach dem Motto, wenn ich wirklich richtig entschieden hätte, dann müsste ich mich doch jetzt ruhig und sicher fühlen und souverän und entschlossen bis in die letzte Haarspitze. Ja, aber so funktioniert eben menschliche Entwicklung nicht. Angst ist oft kein Gegenargument. Es ist eher so, wenn etwas bedeutsam und wichtig ist, dann ist Angst in der Regel eine Begleiterscheinung. Wenn etwas groß ist, wenn es unsere Identität berührt und wenn es Konsequenzen hat, wenn wir Neuland betreten, ja, dann ist es doch verständlich, dass auch diese Emotion dabei ist. Also eine wichtige Unterscheidung ist nicht, habe ich Angst, ja oder nein, sondern nochmal genauer hinzuschauen, wovor genau habe ich denn Angst? Und das mal auszuleuchten. Ist eine echte Gefährdung verbunden? Oder ein Statusverlust? Oder vielleicht eine Irritation im Umfeld? Oder vielleicht auch der eigene Anspruch, der sehr hoch ist? Wenn ich das differenzieren und benennen kann, dann macht es einen riesen Unterschied im Durchtragen dieser Situationen. Also Angst, Bauchweh, innere Unruhe, das sind meistens Anzeichen dafür, dass man sich gerade aus einem zu engen Rahmen herausbewegt hat. Einen Satz von Julia mag ich auch besonders. Sie sagt sinngemäß, die größten Energiefresser sind oft nicht Entscheidungen, sondern die nicht getroffenen Entscheidungen. Also dieses lange Rauszögern, die Schleifen und damit verbunden das nicht aus dem Kopf bekommen.
Dann sehe ich schon immer wieder, dass die meiste Energie fressen einfach Entscheidungen, die nicht getroffen werden. Ja. Also es gibt dann immer so ein Rauszögern oder sie wird über Jahre nicht getroffen, die Entscheidung. Und das ist ja was, das wiederkehrend ist und wo sich die Leute schon in einer Schleife befinden. Und das frisst unglaublich viel an Entscheidung, also in Entscheidung an Energie. Und ich glaube, dass es da wirklich so ist, dass es fast besser ist, irgendeine Entscheidung dann auch zu treffen für sich selber, die man ja dann irgendwann auch wieder revidieren kann. Die wenigsten Entscheidungen sind final, aber einfach dieses Thema dann auch mal vom Tisch zu haben.
Sie hat etwas ausgesprochen, das ich öfter beobachte. Nicht nur bei Karrierefragen, häufig auch bei Teamfragen. So, ist dieser Mensch tatsächlich gut fürs Team? Darf er bleiben? Worüber sprechen wir? Wie nehme ich ihn bei der Hand? Oder ist es vielleicht besser, dass diese Person unser Team auch wieder verlässt? Es geht bei Grenzziehungen, bei Rollenklärungen. Also nicht getroffene Entscheidungen, die bleiben ja nicht still, sondern die beschäftigen uns ja laufend, kosten Fokus, Lebensenergie und sind so wie ein Hintergrundrauschen einfach da. Manche Menschen glauben auch, sie halten durch Nicht-Entscheiden sich möglichst viele Optionen offen. In Wahrheit aber halten sie vor allem die Belastung offen. Denn sich zu entscheiden, das macht frei. Richtig frei. Es klingt ein bisschen paradox, aber wenn ich erst alle anderen Optionen bewusst gekügelt habe, mich davon verabschiedet habe, dann brauche ich auch nicht mehr so zur Seite schielen zu den anderen Optionen. Denn wahrscheinlich sind die anderen Optionen gar nicht mal so viel schlechter. Aber wenn ich mich mal entschieden habe, dann kann ich die Energie auch darauf verwenden, dass ich diese Entscheidung zur allerbesten Entscheidung selber mache. Und da habe ich oft gesehen, wie so ein besonderes Glücksgefühl einkehrt und eine angenehme Gelassenheit. In diesem Sinn gebe ich dir eine Frage mit. Schlägst du dich vielleicht gerade mit einer offenen Entscheidung herum, die dir vor allem Energie kostet? Die du vielleicht noch ein bisschen zu lange vor dir herschieben möchtest? Dann kannst du dich fragen, was würde sich eigentlich verändern, wenn du diese Woche so einen konkreten Schritt weiterbringst, damit du zu einer Entscheidungsfindung kommst? Julia sagt auch, man kann Dinge durchdenken, aber schwer durchfühlen. Erst wenn man sie macht, dann weiß man, wie sie tatsächlich sind.
Auch was, das ich gerade beim Unternehmertum auch immer wieder erlebe, dass Entscheidungen einfach auch nicht durchdacht sind. Und wenn man sich das genau anschaut, auch wirklich nicht rechnen können, egal wie gut das funktioniert. Und dann aber tatsächlich einfach zu machen, wenn man merkt, das ist was, das funktionieren könnte. Und ich glaube, dieses Einfachmachen ist halt dieser Sprung, den wir machen müssen, ja, mit dem ganzen Paket, ja, mit allem an Freude und an Ängsten und alles, was halt einfach dazugehört.
Das ist ein Satz, den ich sehr stark finde, weil er uns an eine Grenze des Nachdenkens führt. Und das sage ich bewusst zu euch Hörerinnen, die ihr klug seid und reflektiert und sicher gut analysieren könnt. Und möglicherweise genau deshalb zu lange in gedanklichen Schleifen auch hängen bleibt. Es gibt Entscheidungen, die lassen sich nicht aus dem Sessel heraus zu Ende verstehen. Die muss man schon ein Stück ausprobieren, um sie beurteilen zu können. Ich denke da an Ownership für ein neues Projekt, für eine neue Rolle, für eine Sichtbarkeitsstrategie, für eine mutigere Positionierung und natürlich immer auch der berufliche Wechsel oder auch wenn jemand beginnt mit einer nebenberuflichen Tätigkeit. Manches versteht man erst in der Umsetzung so richtig. Also die Frage ist nicht immer, ist die Entscheidung für immer, sondern oft ist es viel hilfreicher zu fragen, was wäre ein guter Test? Wo kann ich mich ausprobieren? Wo kann ich einen Schritt in die neue Richtung gehen? Und daraus kann dann ganz viel entstehen. Womit wir beim Transfer sind. Wenn ich aus dem Gespräch mit Julia die ganz praktischen Learnings zusammenfasse, dann vielleicht das. Gute Entscheidungen entstehen nicht aus der Stimmung, aber sie entstehen nicht aus endlosem Kontrollbedürfnis. Sie brauchen beides. Das Durchdenken, dann den Schritt. Am Ende des Gesprächs hat die Julia zwei sehr klare, brauchbare Quick-Tipps gegeben. Nämlich der erste, Austausch statt einsames Kreisen. Julia sagt, der Austausch mit anderen ist wichtig und Entscheidungen nicht einfach auf der grünen Wiese zu treffen, aus einer Laune heraus, sondern sie wirklich durchzudenken, mit anderen zu besprechen, sauber anzuschauen.
Ich glaube, das ist wirklich dieser Austausch, es durchzudenken. Ich bin kein Freund davon, Entscheidungen einfach nur auf der grünen Wiese zu treffen, aus einer Laune heraus oder auch nur aus einem Bauchgefühl heraus. Also das ist auch was, das ich gerade beim Unternehmertum auch immer wieder erlebe, dass Entscheidungen einfach auch nicht durchdacht sind. Und dann aber tatsächlich einfach zu machen, wenn man merkt, das ist was, das funktionieren könnte.
Ich finde, das ist eine gute Guideline. Denn du hast sicher auch schon die beiden Extreme beobachtet. Die einen besprechen Entscheidungen mit niemandem, weil sie glauben, sie müssten alles mit sich selbst ausmachen. Und die anderen, die holen sich wieder so viele Meinungen ein, dass sie am Ende doch noch mal stärker verunsichert sind. Also der Punkt ist nicht ganz so einfach. Wenn wir mit anderen sprechen, dann sollten wir auch mit den Richtigen sprechen. Also mit Menschen, die nicht sofort ihre eigene Angst auf deine Situation übertragen. Ein guter Hinweis ist auch darauf zu schauen, gibt es Eigeninteressen und kann ich wirklich Neutralität von meiner Gesprächspartnerin, meinem Gesprächspartner erwarten? Und noch so ein Punkt ist, mit Menschen zu sprechen ist gut, aber sie sollten schon noch eine Ahnung von diesem Thema haben und einen Schritt weiter sein. Also ganz plakativ zum letzten Punkt. Wenn du über deine Vermögensveranlagung mit Menschen sprichst, die selber nichts zu veranlagen haben, dann werden sie dir nicht die richtigen Fragen stellen und können dir nicht helfen. Und wahrscheinlich verleiten sie dich, viel zu klein zu denken. Also der Austausch ist dann hilfreich, wenn er dich klarer macht. Und nicht, wenn er dich noch weiter von dir selbst entfernt. Und so ein schöner Punkt ist auch, manchmal hören die im Gespräch mit guten Gegenüber das heraus, was wir eigentlich selbst längst schon wissen. Also gerade das Gespräch mit guten Zuhörerinnen oder Zuhörern, das hilft, den Gedankenknäuel zu entwirren. Und das ist übrigens auch eine interessante Erfahrung, die ich aus dem Einzelcoaching immer wieder beobachte. Vor allem je höher in der Hierarchie bei sehr erfahrenen Personen. Also die Coaches, die sind dann schon so reflektiert, aber es fehlt der geschützte Rahmen, wo sie ihre Gedanken mal rauslassen können, selbst sortieren können, selbst bewerten können. Also dieser Resonanzraum und das Sparring von jemandem auf Augenhöhe. Weil mit dem Aussprechen kommt meistens sehr, sehr viel Klarheit einfach auf den Tisch. Dann braucht es noch die richtigen Fragen und ich beobachte einfach, dass mein Gesprächsanteil manchmal nur bei 20-30% liegt. Im Zurückspiegeln, was ich jetzt wahrgenommen habe, im Fragen stellen und damit das Szenario auszuleuchten. Dann geht es noch darum, zusammenzufassen, Ideen zu geben in eine bestimmte Richtung und schon sprudeln die Coaches wieder mit ihren Gedanken und entwirren alles von alleine. Es entfaltet sich als logisch und der nächste Schritt ist einfach sehr deutlich, nur durch das Aussprechen können. Zurück zu Julia, sie betont dann noch, irgendwann kommt der Punkt, an dem man nicht mehr etwas weiter besprechen muss. Dann kommt der Moment des Sprungs. Genug gedacht, jetzt gehe ich's an. Der zweite Quick-Tipp von der Julia ist better done than perfect. Also, sie würde ihrem jüngeren Ich sagen, dass es eigentlich viel entspannter angehen kann und sich selbst weniger Druck machen müsste.
Wenn ich was zu meinem jüngeren Ich sagen könnte, dann wäre es, dass das sehr viel entspannter geht und ich mir da gar nicht so einen Kopf machen muss und so einen Druck machen muss. Also ich glaube, dieses better done than perfect, das trifft es. Weil, wenn ich zurückschaue, es schon viele Phasen auch gegeben hat, wo ich sicher versucht habe, eher Richtung dieses perfect zu gehen als better done.
Und das ist eine ernsthafte Korrektur für besonders leistungsstarke Menschen. Denn der Perfektionismus, der tarnt sich ganz gerne als Qualitätsanspruch. Nur so funktioniert das bei der beruflichen Entwicklung nicht. Viele Dinge, die entstehen zuerst durch das Nicht-Perfekte. Und das Gehen ist einfach wichtig, wo die Qualität immer höher auch sich anhebt. Also wir können überprüfen, ob sich hinter einem vermeintlichen Qualitätswunsch nicht auch so ein bisschen die Aufschieberitis versteckt. Denn better done than perfect heißt ja nicht schlampig sein. Und es heißt auch nicht unvorbereitet sein. Und schon gar nicht beliebig sein. Es heißt so gut vorbereiten, dass du es verantworten kannst, in die Handlung zu gehen. Und vielleicht ist das heute gerade die entscheidende Frage. Wo versuchst du vielleicht gerade noch etwas perfekt zu machen, das längst schon gut genug ist, um es umzusetzen oder eine Entscheidung zu treffen? Also, wenn wir das Gespräch mit der Julia auf einen einfachen 3-Schritt herunterbrechen, dann ist das vielleicht so. Erstens, Entscheidungen durchdenken. Zweitens, im Austausch besprechen mit den richtigen Menschen. Mit Menschen, die Orientierung geben und nicht zusätzlich vernebeln. Und drittens, machen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem noch mehr Reflexion jetzt auch nichts hilft, sondern die Bewegung das Entscheidende ist. Und wahrscheinlich ist genau das die Kunst. Nicht zu früh zu springen, aber eben auch nicht ewig am Beckenrand zu stehen und Wassertröpfchen zu zählen. Gut, das war's für heute. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Themenzyklus und verrate dir noch nicht allzu viel. Aber so viel kann ich dir schon sagen. Es kommt eine Frau zu Gast, die mit mir schon zusammengearbeitet hat. Und wo es ein echtes Vorher und Nachher gibt. So im Sinn, da wurde eine Entscheidung getroffen, nicht nur reflektiert, sondern auch wirklich umgesetzt. Da hat jemand innerhalb von 12 Monaten beruflich spürbar etwas verändert. Mehr Freude im Beruf, mehr Verantwortung, mehr Gestaltungsspielraum. Und das durch bewusste Selbstführung. Und das interessiert mich doch am allermeisten und wahrscheinlich dich auch. Wenn wir beginnen, unsere Rollen wirklich aufzubauen, auszuleben und wirksam zu sein. Also im nächsten Themenzyklus geht es wieder um Entwicklung, die nicht zufällig passiert, sondern wo Entscheidungen zugrunde liegen. Bleib unbedingt dabei. Bis nächste Woche und für heute Baba und Boost Your Career, Sister. Wenn dir ein bestimmtes Thema auf dem Herzen liegt, dann melde dich doch direkt bei mir. Vielleicht mache ich sogar einen Themenzyklus daraus. Schreib mir auf gabriele@sollack.at oder schau dich doch gleich auf meiner Karriereseite um. Alle Infos dazu findest du auf www.sollack.at. Und besonders empfehle ich dir natürlich meinen Female Boost Club. Der startet zweimal im Jahr. Du kannst dich auch zum 1:1 Coaching melden oder rufst einfach an und wir reden persönlich darüber, was genau ich für dich tun kann. Alle Infos findest du in den Shownotes. Baba und Boost Your Career, Sister. Schön, dass du da warst. Gemeinsam können wir die Jobwelt zu einer besseren machen. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Wirtschaftsmagazin Shiconomy.